Jesus, wir danken dir, dass du ein Rettergott bist. Dass du rettest. Und danke, dass Glaube bedeutet, dir zu vertrauen in Situationen, wo es keinen anderen Ausweg gibt. Jesus, wie wir das lesen in der Schrift, dass so viele, die uns vorangegangen sind, die geglaubt haben, die vertraut haben, die haben aus Schwachheit Kraft gewonnen, haben Armeen besiegt, haben Tote auferweckt, weil sie geglaubt haben in Situationen, wo es keinen Ausweg gab. Und Herr, wir danken dir, dass du derselbe bist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist derselbe. Du veränderst dich nicht. In dir ist kein Wechsel, kein Schatten, der sich dreht. In dir ist keine Zeit. Du bist derselbe. Und Herr, wir, alles was wir sehen, ist zeitlich, ist vergänglich. Aber du bist beständig. Und Herr, wenn wir auf dich vertrauen, wenn wir zu dir rufen, rufen wir nicht zu einem, der es heute so sieht und morgen so sieht. Der heute für uns ist und morgen gegen uns ist. Sondern wir rufen zu einem, der beständig ist, der gesagt hat, ich habe dich je und je geliebt. Meine Liebe verändert sich nicht. Meine Liebe bleibt dieselbe. Du bist ein Retter aller Menschen, besonders aber der Gläubigen. Du liebst es zu retten, du liebst es zu befreien, du liebst es Leben zu verändern. Und wenn du züchtigen musst, wunderbarer Gott, wenn du züchtigen musst, wenn du strafen musst, tust du das nicht, weil du Freude daran hast. Du tust es nicht, weil du es gerne tust. Es steht geschrieben im Klagelieder: Nicht von Herzen demütigt er die Menschenkinder. Nicht von Herzen. So, Herr, vertrauen wir dir. Wir vertrauen dir mit all den Herausforderungen unseres Lebens. Wir vertrauen dir. Du, der du unser Hirte bist. Lasst uns Römer Kapitel 8 aufschlagen. Moment, ich muss mal gucken. Vers 37. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Durch die Liebe, die er damals bewiesen hat am Kreuz, überwinden wir heute. Und warum? Weil er derselbe ist. Weil er sich nicht verändert. Weil die Liebe, die er damals bewiesen hat, in Ewigkeit bestehen wird. Und wir können auf ihn vertrauen. Und deshalb können wir auch überwinden. Und wir lesen von diesen furchtbaren Dingen, die der Paulus und die damals die Christen erlebt haben. Ja, Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Und da zitiert er die Schrift und sagt, wie Schlachtschafe werden wir geschlachtet den ganzen Tag. Also nicht besonders auferbauend. Aber er sagt, in dem allen Wir stehen in diesen Dingen, wir stehen in den Herausforderungen, wir stehen in diesen Gefahren, wir stehen in unserem Leben. Und in diesem überwinden wir. Weil wir auf den vertrauen, der uns liebt. Weil wir auf den vertrauen, der seine Liebe bewiesen hat. Paulus sagt auch im Römerbrief, Gott hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, dass er seinen Sohn, sein Wertvollstes nicht zurückgehalten hat, sondern ihn für uns alle als Opfer gegeben hat. Er hat seine Liebe bewiesen. Die Liebe, die immer dieselbe war, hat er bewiesen am Kreuz. Und so ist es. Sollten wir das tun in Herausforderungen und in all diesen Nöten, durch die wir gehen, sollten wir genau dasselbe tun, was Paulus tut. Wir sollten uns umwenden, weg, oder also nicht, dass wir es ausblenden, wir leben ja in keiner Fantasiewelt, wo wir uns einfach vorstellen, das wäre alles gar nicht da, aber wir wenden unseren Blick hin zum Kreuz. Dorthin, wo Gott seine Liebe bewiesen hat. Und aus dieser Liebe heraus ziehen wir aus dieser Liebe heraus überwinden wir. Und Paulus redet ja nicht davon, dass wir die ganzen Nöte und die Drangsal, dass wir das alles, dass wir da hochsteigen und wie Superman da drüber fliegen und einfach das wie besiegen oder ausschalten, sondern Paulus sagt, dass wir überwinden in dem Zustand des Leidens und der Not, weil wir auf Jesus schauen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe Gottes macht uns zu Überwindern. Halleluja. Vielleicht können wir noch, bevor wir zum Philipperbrief kommen, das aus Hebräer Kapitel 11 lesen, was ich vorhin im Gebet zitiert hatte, ab Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak, von Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Er erzählte diese Männer auf. Und der mir da sofort ins Auge steht, ist Jephtha. Jephtha, der Glaubensheld. Ich weiß nicht, wie gut du das Buch Richter kennst, aber Jephtha hat einen mächtigen Sieg errungen gegen die Feinde Israels und er hat Gott geschworen, Gott, das Erste, was mir entgegenkommt, ich werde es dir opfern. Und er kommt zurück und seine Tochter kommt ihm entgegen. Mit Tamburin und voller Freude. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafpelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben die Verheißung nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Das war eine wunderbare Vorlage, um im Philipperbrief weiterzumachen. Das heißt von diesen Glaubenshelden: sie, derer die Welt nicht wert war. Und sie nahmen die Befreiung nicht an. Sie hatten die Möglichkeit, all dieses Leid, all diesen Verzicht nicht zu haben. Aber sie haben gesagt, sie nahmen diese Befreiung nicht an, weil sie wussten, wir sind für etwas Höheres gemacht. Wir suchen eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt auch, wenn sie die Stadt von Abraham gemeint hatten, also Ur in Chaldea, die hätten Zeit gehabt, dahin zurückzukehren. Aber sie haben eine andere Stadt gesucht, die von Gott kommt. Sie wussten, sie sind für einen anderen bestimmt. Und im Blick auf ihn haben sie überwunden. Das heißt von Mose: er blickte auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Und all das ist geschrieben, damit wir ermutigt sind in den Kämpfen, in denen wir stehen. Den Unsichtbaren zu erblicken, als ob wir ihn sehen. Die Belohnung anzuschauen. Das Ziel zu sehen. Unsere Kinder so zu sehen, wie sie sein werden. Und dafür zu kämpfen und da treu zu sein und da hinzugehen. Uns selbst zu sehen mit den Augen Gottes. Und daraus Ermutigung empfangen. Wenn ich auf mich selbst schaue, einfach so, dann bin ich nicht besonders ermutigt. Aber ich will auf mich schauen, oder ich will mich selbst sehen, so wie Gott mich sieht. Und daraus schöpfe ich Kraft und daraus Ermutigung, um weiterzumachen, um weiterzugehen. Und zu wissen, Gott ist ein Retter. Denen, die auf ihn harren, denen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Amen. Okay, wir waren stehen geblieben vor 2 Wochen. Jürgen hat ein bisschen was vorgegriffen, ohne zu fragen. Wir waren vor 2 Wochen stehen geblieben im Philipper Kapitel 1, Vers 18. In dieser letzten Passage von 12 bis 18 ging es darum, dass alle Umstände, die für Paulus so furchtbar und so schrecklich aussahen, zum Vorteil ausgeschlagen sind. Das heißt, alles ist zum Besseren geworden. Und das, was seine Feinde geplant hatten, die Feinde des Evangeliums geplant hatten, wurde umgedreht zum Vorteil und zum Erfolg für das Evangelium. Und dann sagt er, redet er über die Motivationen derjenigen, die jetzt das Evangelium in der Freiheit predigen, und sagt, manche machen das aus Liebe, manche machen das aus Neid und Streitsucht. Und dann schließt er in Vers 18 und sagt, egal, ich will mich freuen, dass Christus verkündigt wird. Das ist der Grund meiner Freude. Ich lese vielleicht nochmal Vers 18. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Oder zum Heil ausschlagen wird. Durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Was für ein Text. Das sind die letzten Verse in diesem Abschnitt von Kapitel 1, wo Paulus auf seine persönliche Situation eingeht und eigentlich über das, was in neuester Zeit ihm passiert ist, schreibt. Und er schließt es mit so starken Worten. Man könnte natürlich zu jedem Vers viel sagen, aber ich denke, ich werde das nicht machen. In Vers 19 lesen wir, dass das Heil von Paulus auf zwei, oder wie soll ich, das Heil oder diese Rettung von Paulus auf zwei Dingen beruht, und zwar auf der Fürbitte der Gemeinde und dem Beistand des Geistes Jesu Christi. Natürlich redet, oder also ich hoffe, dass es für euch klar ist, dass Paulus nicht davon redet, dass er gerettet wird, das heißt, dass er wiedergeboren wird. Und das funktioniert nur, wenn andere dafür ihn beten. Das ist uns, denke ich, allen klar, dass das nicht der Fall sein kann. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, was hier Rettung und Heil bedeutet. Manche sagen, das bedeutet, dass er aus der Gefangenschaft befreit wird. Was ich nicht glaube, weil er nicht die Perspektive hatte, wieder freizukommen. Oder er hatte die Perspektive, wieder zur Gemeinde zu kommen, aber er wusste, sein Auftrag war noch nicht erfüllt. Ich denke, dass man Heil ein Stück weit so weit verstehen kann, dass man es mit der Berufung von Paulus verbinden kann. Das heißt, Heil im Sinne von, ich erfülle meinen Auftrag, ich erfülle das, wozu ich gesandt bin. Und Paulus sagt, das kann ich nur, wenn ihr für mich betet und wenn der Geist Jesu Christi mir beisteht. Interessanterweise sagt er nicht der Heilige Geist, sondern er sagt der Geist Jesu Christi. Und ich denke, das ist dann sein Thema in Kapitel 2 und in Kapitel 3 und worum geht es in Kapitel 4? Ja, auch in Kapitel 4 ist der Geist Jesu Christi. Das heißt, natürlich ist es der Heilige Geist, aber es ist eine, Paulus betont es hier anders, und das ist das, ähnlich wie wir das gerade besprochen hatten, dass in diesen Nöten, in dieser Not, in der er war, in dieser Bedrängnis, hat der Geist Jesu Christi ihm beigestanden. Das heißt, der Heilige Geist hat ihm Jesus Christus offenbart. Und das sehen wir so deutlich in Kapitel 2, wenn er Zeugnis davon gibt, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus war, der es nicht wie ein Raub festgehalten hat, wie Gott zu sein. Er hat sich gedemütigt, hat all das aufgegeben, was er hatte, und er wurde niedrig und niedriger und niedriger, und hat sich dann selbst als Opfer gegeben, als Opfer am Kreuz. Und ich denke, das bewirkt der Geist Jesu Christi, dass wir, wenn wir Beistand erfahren durch den Geist von Jesus Christus, dann werden wir erinnert, wie Jesus ist. Und werden ermutigt, uns selbst zu verleugnen und so zu wandeln, wie er gewandelt hat, wie er gewandelt ist. Jetzt sagt Paulus in Vers 20, dass an seinem Leib Christus verherrlicht werden soll. Ja, was bedeutet das? Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, dass an einem Körper von jemandem Christus verherrlicht wird. Und dann sagt er, es sei durch Leben oder durch Tod, ob ich lebe oder sterbe, das Wichtigste ist, dass durch mein Leben, durch mein Leib, Christus hochgepriesen wird. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Christus das Leben. Christus ist das Leben. Halleluja. Christus ist nicht nur eine Person, die uns rettet, sondern Christus ist das Leben. In ihm leben wir. Aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Und in ihm leben wir. Und wenn wir in ihm leben, ist sogar das Sterben des Körpers Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Zu sterben und bei Christus zu sein, ist besser, als hier auf der Erde zu sein. Wenn ich diese Bibelstelle höre oder das lese, denke ich immer an das Zeugnis von Smith Wigglesworth, der vor 70, 80 Jahren kam aus England und hatte am Ende seines Lebens einen weltweiten Heilungs- und Reisedienst. Man nannte ihn Apostel des Glaubens, hat auch nie Medizin genommen und ist in so einer übernatürlichen Kraft gewandelt. Es ist unglaublich einfach. Ich ermutige sehr, das Buch zu lesen. Oder es gibt mehrere Bücher über ihn, aber die sind alle gut. Und die Frau von Smith Wigglesworth war gestorben. Und er hat keinen einzigen Moment geweint oder getrauert. Und die Leute haben ihn gefragt, ja, was ist los mit dir, deine Frau, denn du hast sie geliebt und jetzt ist deine Frau gestorben. Und Smith Wigglesworth hat diesen Leuten gesagt, wenn du wirklich glaubst, was Paulus in diesem Vers schreibt, dann weinst du nicht, dann trauerst du nicht. Hat er gesagt. Für mich ist das noch ein bisschen weit entfernt. Wenn meine Frau heute sterben würde, ich würde wahrscheinlich sehr traurig sein, auch wenn ich weiß, dass sie bei Jesus ist. Was aber nur ein Beweis dafür ist, wie sehr man noch an diese Ebene gebunden ist. Wie wenig wir schon in der Ewigkeit leben. Und Paulus malt uns hier ein Bild und sagt von sich selber, ich würde am liebsten jetzt sterben und bei Jesus sein. Das wäre viel besser für mich, als die ganze Mühe und den ganzen Stress hier auf der Erde zu haben. Bei Paulus ist das, was im Hebräerbrief geschrieben steht, Realität geworden. Dass der Teufel die Macht des Todes verloren hat. Jesus ist der, der in den Hades, in dieses Totenreich hinabgestiegen ist. Und er sagt zu Johannes in der Offenbarung Kapitel 1, sagt er, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich habe die Schlüssel. Der Teufel, der die Macht des Todes hatte, hat alle Menschen gepeinigt durch Todesangst, heißt es im Hebräerbrief. Aber der Teufel hat diese Macht nicht mehr. Die Angst vor dem Tod ist begründet auf einer Lüge. Wenn wir glauben, was Jesus sagt, haben wir keine Angst, oder wenn wir glauben, was die Schrift sagt, was Paulus sagt, was Jesus selbst sagt, dass er die Schlüsse des Hades und des Totenreiches hat. Wenn wir das glauben, haben wir keine Angst mehr vor dem Tod. Und wenn es eines der Merkmale der ersten Christen ist, dass sie keine Angst vor dem Tod hatten. Ich muss an Stephanus denken, der erste Märtyrer, der diese gewaltige Predigt in Apostelgeschichte 7 hält. Und dann sieht er schon, wie sie rasend sind. Und dann setzt er noch eins drauf und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt, ihr habt den Christus gekreuzigt und ihr sollt Buße tun. Und ihr, wenn ihr nicht umkehrt, ihr werdet verloren gehen. Sie explodierten vor Wut. Also sie waren rasend, rasend waren sie im Zorn und haben ihn hinausgetrieben aus der Stadt und mit einer Wut und mit einem Hass ermordet. Und in der letzten Sekunde, als Stephanus noch geatmet hat, bevor sein Gehirn völlig Matsche war, hat er gesagt: Vater, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Und er ist gestorben. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Vielleicht fragst du ja, was geht mich das an? Ich bin nicht hier in Nordkorea, wo ich mich fürchten muss, wenn ich an Jesus glaube. Ich denke, dass das für uns alle der Normalzustand sein sollte, dass wir keine Angst vor dem Tod haben. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Fürchtet nicht den, der nur euren Leib töten kann, sondern fürchtet den, der euren Körper und eure Seele in die Hölle werfen kann. Der Tod hat die Macht verloren. Vielleicht können wir das mal aufschlagen, dass ihr mir das glaubt. Hebräerbrief. Jetzt muss der Herr mir nur Gnade geben, dass ich die Schriftstelle finde. Wenn sie jemand hat, dann ist er dankbar. Kannst du machen?
Macht des Todes.
Im Elberfelder, ja. Felix guckt nach. Ich bin so froh, dass ich nichts performen muss. Dass wir auch mal kurz Zeit haben können. Hebräer 2, Vers 14. Danke, Felix. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Hier geht es darum, dass Jesus von den Mächten dieser Welt, die satanisch inspiriert und getrieben waren, getötet wurde. Und der Teufel wollte ihn vernichten. Aber dieser Tod, dass Jesus den Tod akzeptiert hat, hat dazu geführt, dass die Macht des Todes außer Kraft gesetzt wurde. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Die Todesfurcht oder grundsätzlich allgemein Angst hält Menschen in Knechtschaft und in Sklaverei. Und hier geht es speziell um die Todesfurcht, die Menschen gebunden hält. Und ich meine, geh nur auf die Straße, wenn der... Besonders, also das, warum ist Gesundheit so ein Götze? Warum hat die, warum sagt man immer, wenn man Gott sagt, Hauptsache du bist gesund und ja, ich wünsche dir alles Gute und Gesundheit, das ist ja das Wichtigste. Das ist, weil die Menschen Angst davor haben zu sterben. Sie haben Angst davor, ihr Leben zu verlieren. Und deswegen denkt auch niemand oder wenig wird über den Tod nachgedacht. Das ist ein unpopuläres Thema. Weil wir sind ja im Hier und Jetzt. Die Leute haben Angst vor dem Tod. Aber diese Angst ist auf einer Lüge begründet, denn der die Macht des Todes hatte, der Teufel, hat sie nicht mehr. Und jetzt ist der Tod unser Freund. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. So, wenn du dich jemals fragst, was würde passieren, wenn ich sterbe, du landest direkt bei Jesus. Ich will weg und bei Christus sein. Da gibt es dieses wunderbare uralte Lied, I fly away, ja. I fly away, oh Lord. Ich fliege weg. Eines schönen Tages fliege ich weg. Halleluja. Okay, Philipper 1. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich bin von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Paulus wird von zwei Wünschen bedrängt. Der eine Wunsch ist, ich will endlich bei meinem Herrn sein. Und der zweite Wunsch ist, ich möchte, dass die Gemeinde weiter vorankommt, dass die Gemeinde Erbauung erfährt, dass die Gemeinde mehr und mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt wird. Und so entschließt sich Paulus doch zu bleiben. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Ich denke, wir beenden heute das Kapitel 1. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise erschüttern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde das, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Wir sind berufen worden mit einem, oder ein Evangelium hat uns gerettet, eine frohe Botschaft. Und dieses Evangelium verlangt ein Leben. Ein Leben, was davon Zeugnis ablegt. Paulus sagt, führt euer Leben würdig des Evangeliums. An anderer Stelle im Kolosserbrief sagt er, führt euer Leben würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, was dasselbe ist. Wir haben eine Berufung. Wir wurden berufen durch ein Evangelium. Das Evangelium von Christus. Und jetzt sollen wir würdig dieses Evangeliums wandeln. Das heißt, Christus ähnlich. Christus ähnlich wandeln heißt würdig des Evangeliums von Christus wandeln. Und nicht, dass wir heute alle perfekt sein müssen, sondern dass wir dahin wachsen. Und Paulus sagt, mir ist es egal, ob ich komme und euch sehe oder ob ich weg bin und höre. Er möchte, dass wir feststehen in einem Geist und einmütig miteinander kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Interessanterweise bezieht er sich, wenn es darum geht, würdig des Evangeliums zu wandeln, zu leben, bezieht er sich auf das Thema Einheit. Es gibt wahrscheinlich nichts, was unwürdiger für Christus ist als Spaltung. Und er ermutigt uns, einmütig in einem Geist und einmütig, das heißt in Eintracht gemeinsam, zu kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Und dieser Kampf ist natürlich kein Kampf mit Kalaschnikow und Handgranate, sondern dieser Kampf ist ein Kampf der Liebe. Wir kämpfen, indem wir festhalten, indem wir standhaft sind und indem wir glauben, was Jesus uns gesagt hat. Das ist die eine Sache, auf die er sich bezieht, wenn es darum geht, würdig des Evangeliums zu wandeln, zu leben. Und das zweite, worauf er sich bezieht, ist Vers 29, auf die Bereitschaft zu leiden. Wenn wir die Evangelien anschauen und lesen, was Jesus getan hat, dann sehen wir das, dass er bereit war zu leiden. Und dieselbe Erwartung hat Gott jetzt an uns, dass wir die Bereitschaft zeigen zu leiden, dass wir nicht weglaufen zu leiden. Und das ist der Kampf, wo Paulus sagt, den ihr an mir gesehen habt, von dem ihr hört, wenn ihr meinen Brief lest. Und das ist der Kampf, zu dem ihr berufen seid. Und euch wurde nicht nur die Gnade verliehen, an ihn zu glauben, sondern auch die Gnade, für ihn zu leiden. Es ist Gnade, für Jesus zu leiden. Der, wie heißt er? Der in Rumänien gefangen war. Wurmbrand, genau, Wurmbrand, danke. Richard Wurmbrand, der war ja 10 Jahre lang gefangen von den Russen, weil er das Evangelium öffentlich bekannt hat und und Kommunismus öffentlich demaskiert hat als eine satanische Lüge. Und er war 10 Jahre lang im Gefängnis und hat, als er freikam, dann in Amerika gelebt. Ist eine ganz interessante Geschichte, der eine Wärter hat sich immer über ihn lustig gemacht und gesagt, wenn du mal freikommst, dann schick mir doch eine Postkarte von Westminster Abbey, also aus London. Und er hat sich über ihn lustig gemacht, so wie du wirst ja nie freikommen, auch weil der Richard Wurmbrand das halt geglaubt hat und daran festgehalten hat. Und als er dann freikam, hat er ihm aus London eine Postkarte geschickt von Westminster Abbey. Genau. Und als er dann in Amerika gelebt hat, hat er ganz oft immer wieder gesagt, ich habe mich, dass er sich zurücksehnt in seine Zelle. Dass er sich zurücksehnt in dieses Loch, in dem er gesteckt hat. Und das war wirklich ein Loch. Kein Licht. Und da waren andere Christen gefangen. Und er sagte auch, die größte Einheit und die größte Erbauung hatte er mit denen, wo wir denken würden, die sind am religiösesten. Aber egal. Sie haben Abendmahl gefeiert und haben gesagt, wir brechen jetzt das Nichts. Weil sie nichts hatten. Wir essen jetzt das Nichts. Wir trinken jetzt nichts. Ein Gedenken an Jesus. Und er hat gesagt, ich habe mich so oft daran zurückgesehnt, wieder in dieser Zelle zu sein. In der Nähe von meinem Herrn. Denn in dem Leiden für Jesus liegt eine riesengroße Gnade. Und jeder, der das erlebt hat, also zumindest soweit ich weiß, von denen ich gehört und gelesen habe, bestätigen das. Und die können das verstehen, dass es eine Gnade, dass es ein Geschenk ist. Etwas nicht Selbstverständliches, wenn man für Jesus leiden darf. So. Und so endet Paulus dieses Kapitel 1, wo er, wie schon gesagt, so zeigt, wie es ihm geht und was in seinem Herzen was er in seinem Herzen für Gedanken hat. Und er macht sich ganz auf den Philippern gegenüber, um dann in Kapitel 2 loszustarten und mit diesen herrlichen Versen über Jesus und seinen Wandel und was mit uns passiert, wenn wir diesen Jesus anschauen und ihm nachahmen wollen. Und darauf können wir uns freuen für die nächsten Male. Und ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du die Dinge so anders siehst, dass dein Reich so komplett anders herum ist, dass du komplett andere Wertvorstellungen hast als wir, dass Erfolg etwas ganz anderes bedeutet in deinem Reich als das, was wir haben, Das ist ein Upside-Down Kingdom, völlig verquer. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir mehr und mehr in diese Mentalität hineinwachsen dürfen. Danke dir, dass wir einen festen Anker haben, dass wir einen festen Halt haben. Und dass wir wissen, du veränderst dich nicht, du bist derselbe und wir vertrauen dir in allen Herausforderungen, in allen Nöten. Und nicht nur, dass wir dir vertrauen, dass du uns da durchträgst, sondern wir sehen auch, oder wir wollen auch sehen, dass du diese Nöte benutzt, um dich zu verherrlichen. Herr, ich bete, dass du in uns eine Gesinnung schaffst, eine Herzenseinstellung schaffst, wo wir keine Angst mehr haben vor dem Tod, wo wir wissen, wir haben nichts zu verlieren. Christus ist das Leben und Sterben mein Gewinn. Herr, wir bitten dich, dass du diese Herzenseinstellung auch in uns hervorbringst, dass wir gewappnet sind im Alltag und dass wir alles loslassen können, wie Paulus es später im Philipperbrief schreibt. Alles, was mir Gewinn war, alles, was mir wertvoll war, habe ich als Verlust geachtet. Bis zu dem Punkt, dass er sogar sagt, Sterben ist für mich Gewinn. Herr, wir wollen dir nachfolgen, wunderbarer Jesus. Weil wir diese Herzenseinstellung auch in deinem Herzen sehen. Weil wir sehen, dass dir das wichtig ist. Weil wir sehen, dass du so bist. Herr, sprich du zu uns jetzt in dieser kommenden Woche. Steh uns bei, du wunderbarer Geist Jesu Christi. Zeig uns Jesus, Heiliger Geist. Wir wollen nicht und bewahre uns davor, dass wir gelangweilt sind von dir. Dass wir gelangweilt sind von deinem Wort. Hauche uns Leben ein. Hauche uns Leben ein. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns als Gemeindefamilie zusammengestellt hast. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam zu dir hinwachsen können. Und Herr, wir wollen nicht, dass einer zurückbleibt, wie Jürgen das letzte Woche gesagt hat. Wir wollen nicht, dass einer zurückbleibt. Wir wollen wie Jakob sagen, die Herde soll nicht zu schnell gehen, denn ich habe Jungtiere und Kinder bei mir. Wir wollen nicht wie der Esau sein, der in seiner Kraft läuft, sondern wir wollen in deiner Zeit wandeln und auf dich harren und auf dich schauen. Und wir wollen alle hin zu dir wachsen. Ja. Danke, Jesus.